Lieber himmlischer Vater, habe Dank dafür, dass wir uns heute in deinem Namen zusammenfinden durften, um mehr von deiner göttlichen Liebe und Weisheit zu erfahren. Schenke uns bitte deinen göttlichen Liebessegen, damit wir uns wenigstens für eine kurze Zeit von unseren weltlichen Gedanken lösen können, um unser Herz für das Licht und die Wärme deiner göttlichen Gnadensonne zu öffnen. Vater, wir wissen, dass wir ohne dich und der göttlichen Fürsorge, die du uns in jedem Augenblick unseres Lebens schenkst, nichts vermögen. Aber wenn du es willst, dann werden die Strahlen deiner Liebe unseren Seelengrund berühren und wir werden verstehen lernen, was du uns in den Prophezeiungen der Heiligen Schrift zu unserem ewigen Seelenheil sagen möchtest. Amen. Liebe Freunde, wenn wir uns abends im Fernsehen oder eine Nachrichtensendung anschauen oder im Rundfunk die neuesten Meldungen hören, dann werden wir mit all den Informationen versorgt, die uns daran bestätigen, dass wir mitten in der Endzeit leben. Täglich können wir miterleben, wie große Naturkatastrophen, Hungersnöte, neue, unheilbare Krankheiten, steigende Arbeitslosigkeit, immer größer werdende Armut und zunehmende Umweltzerstörung das Leben der Menschen beeinflussen. Aber auch die vielen in unseren Kreisen kursierenden Endzeitprophezeiungen stimmen auch nicht gerade heiter. Denn dort wird die Menschheit oft genug vor diesen Katastrophen und dem nahenden Weltuntergang gewarnt. Die sogenannten Endzeitpropheten hatten zu allen Zeiten Hochkonjunktur und die diversen Versuche, alte Prophezeiungen so zu deuten und auf die heutige Zeit zu adaptieren, füllen ganze Bücherregale. In meinem heutigen Vortrag werde ich nicht auf die verschiedenen Propheten eingehen, die uns für die nahe Zukunft den Weltuntergang voraussagen, sondern ich möchte mich mit einigen Aussagen unseres Herrn, die er in der Heiligen Schrift, im Lorbeerwerk und bei Swedenborg über die Endzeit gemacht hat, beschäftigen. Bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema dieses Vortrages auseinandersetzen, möchte ich noch kurz auf eine Besonderheit der vom Herrn überlieferten Texte hinweisen. In verschiedenen Textstellen der Neuoffenbarung weist uns der Herr darauf hin, dass in seinen Worten immer ein tiefer Entsprechungssinn enthalten ist. Wenn wir also die in der Bibel und den Neuoffenbarungen aufgezeichneten Worte des Herrn wirklich verstehen wollen, ist es unumgänglich, dass man sich mit der Lehre von den Entsprechungen beschäftigt, weil man nur durch sie einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge der geistigen Welt erlangen kann. Solange wir die geistige Welt, die ja jenseits von Raum und Zeit liegt, mit den Begriffen der stofflichen Welt verstehen wollen, solange wird unser Verständnis für die Strukturen der geistigen Welt, aber auch unserer Seele, nur sehr begrenzt sein. Im großen Evangelium Johannes, Band 1, Kapitel 42, können wir hierzu Folgendes lesen. Siehe, sagt der Herr, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht und nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Wenn nun der Herr, uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Um diese aber recht zu verstehen, müssen wir trachten, unseren Geist durch die Beachtung der Gottesgebote zu wecken. Erst in solcher Gewecktheit werden wir darüber ins Klare kommen, was der Herr unter einem solchen entsprechenden Gleichnisbilde alles gesagt und geoffenbart hat. Und eben darin wird sich sein göttliches Wort ewig von unserem menschlichen unterscheiden. Gott, der ja reiner Geist ist, kann sich seiner Schöpfung nur durch Entsprechungen kundtun. Denn für die Dinge in der geistigen Welt gibt es meist keine irdischen Worte, die in der Lage wären, das Empfundene auszudrücken. Sodass auch Jesus, wenn er uns etwas über innere seelische Zusammenhänge mitteilen wollte, in Entsprechungen sprach. Der Geist des Herrn, der ja genauso wie die reinen Geister außerhalb von Raum und Zeit ist, kann sich uns Menschen, die wir in einer Sinnenwelt leben, nur in Entsprechungen kundtun. Wie wir auch in der geistigen Sonne Band 2, Kapitel 85 nachlesen können. Dort heißt es: Solches jedoch, wie bemerkt, ist den reinen Geistern nicht möglich. Sie können sich zwar, so sie sich irdischen Menschen gegenüber äußern, in Entsprechungen kundgeben und sagen dann auch nicht selten etwas ganz anderes, als was der innere Sinn ihrer Rede darstellt. Aber das heißt nicht lügen, sondern die geistige Wahrheit in irdische Bilder legen, welche dieser Wahrheit genau entsprechen. Durch die Lehre der Entsprechungen ist es uns überhaupt erst möglich, den geistigen Sinn der Worte unseres Herrn zu erahnen. Denn er ist das fleischgewordene Wort und somit beinhaltet jedes seiner Worte Unendliches. Dies gilt es zu bedenken, wenn wir uns nun im Folgenden mit den Endzeitvoraussagen unseres Herrn auseinandersetzen. Als sich der Herr einmal mit seinen Jüngern auf dem Ölberg befand, wurde er von ihnen gefragt, wann denn das Ende der Welt kommen wird. Seine Antwort können wir in der Heiligen Schrift bei Matthäus im 24. Kapitel nachlesen. Ich möchte zum besseren Verständnis meiner weiteren Ausführungen dieses Kapitel auszugsweise vorlesen. Auf die Frage, wann denn das Ende der Welt kommen wird, antwortet er ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, lasst euch nicht schrecken, denn es muss so kommen. Aber noch ist es nicht das Ende. Denn aufstehen wird Volk wieder Volk und Reich wieder Reich. Und Hungersnöte werden sich von Ort zu Ort und Seuchen und Erdbeben. All das ist der Anfang der Wehen. Weiter heißt es dann ab Vers 15: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung vorhersagt durch den Propheten Daniel, stehen seht an heiliger Stätte, wer es liest, bedenke es wohl. Dann fliehe, wer in Judäa ist, in die Berge. Wer auf dem Dache ist, steige nicht herab, und wer, um etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, kehre nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Wehe den Schwangeren und Stillen in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder am Sabbat. Es wird nämlich dann eine große Drangsal sein, wie dergleichen nicht gewesen ist, seit Anfang der Welt bis jetzt und nicht mehr sein wird. Und würden jene Tage nicht abgekürzt, würde kein Mensch gerettet werden, doch um der Auserwählten willen werden jene Tage abgekürzt werden. Zum Schluss seiner Ausführungen erzählt der Herr ihnen noch ab Vers 29, welche Zeichen in jener Endzeit zu erwarten seien, indem er sagt: Sogleich nach der Drangsal jener Tage wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein nicht mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Menschensohn am Himmel erscheinen und wehklagen werden alle Stämme der Erde. Und sie werden den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn man die soeben zitierten Worte buchstäblich betrachtet, dann führt Jesus hier in Anlehnung an den Propheten Daniel eine ganze Reihe von zukünftigen Ereignissen an, die einem die Zukunft nicht gerade rosig erscheinen lassen. Er hat bei seinen Ausführungen aber auch nichts ausgelassen. Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Und als ob das Ganze noch nicht genug wäre, prophezeit er seinen Jüngern eine große Drangsal, wie dergleichen nicht gewesen ist seit Anfang der Welt, bis jetzt und nicht mehr sein wird. Als sichtbares Zeichen für diese Zeit wird sich die Sonne und der Mond verfinstern. Ein Kreuz wird am Himmel erscheinen und der Herr mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen. Da einerseits trotz dieser Prophezeiung noch nie ein riesenhaft großes Kreuz unter den Sternen schwebend beobachtet wurde und es sich andererseits bei diesem Text um Worte unseres Herrn handelt, darf man getrost davon ausgehen, dass hinter diesen natürlichen Worten ein tiefer geistiger Sinn steckt. Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, welcher geistiger Sinn hinter diesen Worten stecken könnte, möchte ich die Verse 29 und 30 entsprechungsmäßig aufschlüsseln. Zur Erinnerung lese ich sie noch einmal kurz vor. Sogleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und wehklagen werden alle Stämme der Erde. Und sie werden den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Allein die Tatsache, dass in diesem Text den göttlichen Naturgesetzen entsprechende Ereignisse wie Sterne von dem Himmel fallen und am Himmel erscheinende Kruzifixe beschrieben werden, ist ein Beleg dafür, dass es sich hierbei um einen Entsprechungstext handeln muss. Um verstehen zu können, was uns der Text, dass sich die Sonne verfinstert und der Mond seinen Schein nicht mehr geben wird, sagen soll, müssen wir uns als erstes den geistigen Inhalt der Worte Sonne, Mond und Sterne verdeutlichen. So wie die Sonne zum Wohle und zur Annehmlichkeit aller Lebewesen Wärme und Licht ausstrahlt, so strahlt Gott aus der geistigen Sonne beständig Liebe in der Form von geistiger Wärme und Weisheit in der Form von geistigem Licht zum Nutzen und zur Annehmlichkeit. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist die Sonne ein Entsprechungsbild für den Herrn, der ja jeden Augenblick mit seiner Liebe und Weisheit die gesamte Schöpfung durchstrahlt und erhält. Der Mond gibt im Natürlichen lediglich einen Widerschein des Sonnenlichts. Er spendet zwar Licht, aber keine Wärme. Somit stellt er in der Entsprechung ein Bild der göttlichen Wahrheit dar, die unseren Verstand erleuchtet, aber unsere Herzen nicht erwärmt. Die vielen kleinen Lichter am Himmel, die Sterne, bezeichnen die Erkenntnisse des Wahren und Guten. So gesehen ist Gott die Sonne, der Mond und der Morgenstern im Gemüt eines jeden Gott zugewandten Menschen. Er erwärmt uns mit Liebe, er erleuchtet uns mit Weisheit und er verschönert unser Leben mit der Kenntnis seines Wortes. Bis unser Verständnis so klar und herrlich ist, wie ein mit glänzenden Sternen besäter Himmel. Im Vers 29 stellt sich die Situation allerdings ganz anders dar. Denn hier verfinstert sich die Sonne und der Mond gibt seinen Schein nicht mehr. Das bedeutet, dass hier die Seele eines gottabgewandten Menschen beschrieben wird. Wenn sich die Sonne, welche ja ein Symbol der göttlichen Liebe ist, verfinstert, und der Mond, der das Symbol der göttlichen Wahrheit darstellt, keinen Schein mehr gibt, dann bedeutet dies, dass in der Seele des Menschen keine göttliche Liebe und Weisheit und somit auch keine Wahrheit vorhanden ist. Die Sterne, die die Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnen, werden vom Himmel fallen bedeutet, dass die Erkenntnisse der himmlischen Wahrheiten verloren gehen. Gott, der ja die Quelle aller Liebe, Weisheit und alles Glauben ist, hat in den Neigungen und Gedanken der Menschen, deren innere Sonne sich verfinstert hat und deren innerer Mond keinen Schein mehr gibt, keinen Platz mehr. Die Folge davon ist, dass die Sterne vom inneren Himmel fallen, denn wo für den Herrn kein Raum mehr ist, da können auch keine wahren Erkenntnisse sein. Für den 30. Vers habe ich in dem Buch Himmelsgaben Band 1 von Jakob Lorber eine Entsprechung gefunden. Bevor ich diese zu Gehör bringe, möchte ich noch einmal kurz den 30. Vers vorlesen. Dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und wehklagen werden alle Stämme der Erde. Sie werden den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Nun die Entsprechung, geoffenbart durch Jakob Lorber. Es ist aber unter Himmel zu verstehen die gesamte Glaubenswahrheit aus dem Worte, welche ist die Kirche in ihrer Echtheit. Das Zeichen des Menschensohns aber ist die in dieser Kirche wieder neu erwachte Liebe mit allen ihren himmlischen Attributen als Barmherzigkeit, Geduld, Sanftmut, Demut, Ergebung, Gehorsam und Duldung aller Beschwerden des Kreuzes. Seht, dieses lebendige Zeichen des Menschensohns wird am Himmel des inneren, ewigen Lebens erscheinen und wird nicht töten, sondern überaus beleben. Es werden bei solcher Gelegenheit freilich die weltsüchtigen Geschlechter der Erde heulen, jammern und wehklagen, da all ihr Höllentrug und da in den zahllosen Kaufs- und Verkaufsartikeln besteht, außer allen Kurs kommen wird. Denn die Menschen meines Zeichens werden mit den Weltkrämern, Mäklern und Wechslern nicht mehr viel zu tun haben. Diese werden ihre Augen dahin richten, da sie sehen werden, des Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen, welches ist das lebendige Wort im Herzen des Menschen oder meine ewige Liebe im Vollbestande, und da er ist, von großer Macht und Herrlichkeit. Und es sind die Wolken des Himmels, die unendliche Weisheit, selbst in diesem lebendigen Worte. Seht, das ist also das kurze Verständnis dieses Schrifttextes. Die Wolken aber werden jenseits euch selbst in mein Reich aufnehmen und werden eure Wohnung sein, ewig. Das heißt, ihr werdet da erst in der höchsten Wonne die große Macht und Herrlichkeit des Menschensohnes anschaulich vollends erkennen. Diese Ausführungen des Herrn in den Himmelsgaben geben uns ein Gefühl dafür, was der Herr in seinen Erklärungen zu der Frage, wann denn das Ende der Welt kommen wird, bei Matthäus 24 eigentlich zum Ausdruck bringen will. Er wählt zwar Worte, die bei buchstäblicher Betrachtung den materiellen Weltuntergang beschreiben, wer aber weiß, dass der Herr nur in Entsprechungssprache spricht, dem wird klar, dass es sich bei dem Matthäustext nicht um irgendwelche Zukunftsvoraussagen, die sich mit dem nahen Ende der Welt beschäftigen, handelt, sondern es vielmehr darum geht, den Menschen die verschiedenen Entwicklungsstufen seiner Seele auf dem Weg von der Welt weg zum Herrn hin aufzuzeigen. Immer dann, wenn der Herr von der Umgestaltung der Erde mit all den bereits erwähnten Begleiterscheinungen spricht, meint er damit nicht die natürliche Erde, sondern er meint damit die Umgestaltung der menschlichen Seele. Dies wird uns in dem Buch Das große Evangelium Johannes, Band 8, im 48. Kapitel bestätigt. Dort steht geschrieben: Ihr müsst aber dabei nicht etwa der Meinung sein, als würde dann diese natürliche Erde vergehen und in eine neue umgestaltet werden, sondern nur die Menschen werden durch die Vollaufnahme der göttlichen Wahrheit in ihre Herzen als wahre Brüder und Schwestern in meinem Namen unter sich eine neue geistige Erde schaffen. Aus dem bisher Gesagten lässt sich schon recht gut erkennen, dass eine der möglichen Entsprechungsebenen in der Heiligen Schrift die Umgestaltung der menschlichen Seele beschreibt. Und in der Tat ist es so, dass in der Heiligen Schrift die gesamte Spannbreite der menschlichen Seelenentwicklung beschrieben wird. Nicht umsonst beginnt die Bibel mit den Worten: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer. Unter der Erde wird in der Sprache der Entsprechungen die menschliche Seele verstanden. Und diese ist, wenn sie die Bühne des irdischen Lebens betritt, tatsächlich wüst und leer. Sie hat natürlicherweise noch keinerlei Wissen und Erfahrung von den Dingen der Lehre und der Kirche. Mit dieser inneren Unwissenheit und Unerfahrenheit beginnt der Mensch seinen oft langen und mühevollen Weg zur Gotteskindschaft. Die Wegbeschreibung zur Gotteskindschaft ist eine der wesentlichen Inhalte der Heiligen Schrift. So sollen natürlich auch die Zukunftsvoraussagen in der Heiligen Schrift dem Leser wichtige Hinweise für seine Persönlichkeitsentwicklung geben. Um aber diese Informationen für alle Zeiten vor der Verfälschung durch die Menschen zu schützen, wurden diese Lebenswegweiser, wie bereits im 24. Kapitel des Markus-Evangelium, Vers 29 und 30 angedeutet, in der Sprache der Entsprechungen verpackt. Dass es sich wirklich so verhält, möchte ich am 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes darlegen. Dazu werde ich als erstes aus dem 13. Kapitel auszugsweise einige Verse zitieren. Dort heißt es: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen voller Lästerung. Einen seiner Köpfe sah ich wie zu Tode getroffen durch die tödliche Wunde, doch die tödliche Wunde wurde geheilt und die ganze Erde wandte sich staunend dem Tiere zu. Und es öffnete sein Maul zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Wohnstadt und die Bewohner des Himmels. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu besiegen. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk, jede Zunge und jede Nation. Und anbeten werden es alle Bewohner der Erde, deren Name nicht eingeschrieben ist im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt. Und ich sah ein anderes Tier, das da stieg aus dem Land empor. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Es vollzieht alle Gewalt des ersten Tieres von dessen Augen und bewirkt, dass die Erde und ihre Bewohner das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. Und es verbringt große Zeichen, dass es sogar Feuer vom Himmel herabfallen lässt und die Erde vor den Augen der Menschen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar reden und bewirkte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Und das brachte alle dazu, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Mahlzeichen zu machen auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. Niemand soll kaufen oder verkaufen können, der nicht das Mahlzeichen trägt, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Einsicht. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Auch hier könnte einem Angst und Bange werden, wenn man diese Verse dem Buchstabensinn auf sich wirken lässt. Feuer vom Himmel und Mahlzeichen auf der rechten Hand oder der Stirn sind ja nun nicht gerade angenehme Zukunftsvisionen. Überhaupt sind die meisten Prophezeiungen der Heiligen Schrift nicht gerade angenehmer Natur. Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen und so weiter sind nach dem Wort sind scheinbar unumgängliche Ereignisse für die nahe Zukunft. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, wissen wir durch Jakob Lorber und Emanuel Swedenborg, dass weite Teile der Heiligen Schrift und somit natürlich auch die Offenbarung des Johannes in der Entsprechungssprache geschrieben sind. In dem Buch Himmelsgaben Band 1, geoffenbart durch Jakob Lorber, finden sich im 41. Kapitel eine Entsprechung der eben zitierten Verse aus der Offenbarung des Johannes. Dort wird zunächst einmal festgehalten, dass fürs Erste in diesen Versen von drei Tieren die Rede ist. Erstens vom Hauptdrachen, zweitens von dem Tier, das dem Meere entsteigt und mit 7 10-hörnigen Köpfen ausgestattet ist und drittens von einem lammartigen Tier mit 2 Hörnern am Kopfe. Anschließend werden die einzelnen Tiere mit ihren anatomischen Besonderheiten mehr oder weniger ausführlich ausgelegt. Danach entspricht der Hauptdrache der weltlich-materiellen Erzbosheit. Das zweite Tier entspricht der Eigenliebe. Sie entsteigt dem Meere aller habsüchtigen Begierden und hat 7 Köpfe. Das heißt, für ein jedes Gebot der Nächstenliebe einen eigenen mit 10 Hörnern, durch welche von einem wie von anderem Haupte gleichermaßen alle 10 mosaischen Gebote entgegengestrebt wird. Ein verwundetes Haupt entspricht dem überall strafbaren Diebstahl und Raub. Das dritte Tier, welches aussieht wie ein Lamm mit 10 Hörnern und der Erde entsteigt, entspricht laut Himmelsgaben die das Wassertier sehr unterstützende und am Ende selbst sogar vergötternde allgemeine Industrie, die mit ihren 2 Hörnern dem Hauptgeboten der Liebe schnurstracks entgegenstrebt. Übt dieses Tier nicht alle Gewalt des zweiten Tieres der Eigenliebe, dessen Kopfwunde geheilt wurde? Und macht es nicht, dass fast alle Menschen dieser Erde das zweite verwundete Tier anbeten? Macht es nicht die größten Zeichen und lässt Feuer vom Himmel fallen? Das heißt, lehrt es nicht ganz vernünftig, vor den blinden Menschen, als sei solcher Fleiß das eigentliche Wesen aller Religion und die gotteswürdigste Verehrung, wo nicht selbst die beste Anbetung? Wie ist das doch, ein barster Raub des Feuers vom Himmel den Menschen glauben zu machen, dass ich, also der Herr, auch durch Gräuel mag verehrt werden? Das Bild des Tieres mit der Schwertwunde aller politischen Gerechtigkeit ist nun vollkommen lebendig. Die Menschen wurden genötigt, mit ihrem Blut dieses Bild aufzurichten. Und nun prangelt es und redet und gebietet, tötet und wird angebetet von allen Würmern und Speichelleckern, die darum Gelehrte und Journalisten betitelt werden. Und noch von einer Unzahl Schmeißfliegen, gemeint sind Börsenspekulanten, die von allem etwas haben müssen, um dadurch ohne zu arbeiten etwas zu verdienen. Es wage aber nur jemand, dieses Tier nicht anzubeten. So wird er gar bald wahrnehmen, wie viel es weltlich für ihn geschlagen hat. Unter der Bezeichnung der rechten Hand und der Stirn, sowohl bei den Reichen und Armen, Großen und Kleinen, Freien und Knechten, wird die Herrschsucht entweder durch Macht oder durch Weltverstand verstanden. Wer vermag in der Welt ohne dieses Zeichen etwas zu tun? Und wer gilt ohne dieses Zeichen dem Menschen etwas? Welcher Vater würde seine Tochter jemandem geben, der nicht dieses Zeichen hat? Kann jemand, wenn er nicht ein Zeichen hat oder ein Amt vom Tiere erhielt, noch irgendein Weltglück machen? Wer vermag, ohne dieses Zeichen der Herrschsucht zu kaufen oder zu verkaufen? Soweit der Herr durch Jakob Lorber. Wenn man sich den Text im Lorberwerk genau anschaut, dann drängt sich der Gedanke auf, dass der Herr für die Auslegung des 13. Kapitels der Offenbarung des Johannes eine neue, der damaligen Zeit angepassten Entsprechung verwendet hat. Was sicherlich nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sich der unendliche und unerschaffene himmlische Vater seinen geschaffenen und endlichen Kindern nur über die Sprache der Entsprechung kundgeben kann. Ich erinnere nur an den eingangs zitierten Text aus dem großen Evangelium Johannes, wo im Band 1, 42. Kapitel gesagt wird, wenn nun der Herr uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Wenn wir uns aus diesem Blickwinkel einmal anschauen, wie die Lebenssituation der meisten Menschen zur Zeit Jakob Lorbers war, dann können wir schnell nachempfinden, was uns der Herr mit dieser Entsprechung sagen wollte. Die im 19. Jahrhundert aufkeimenden industriellen Produktionsweisen führten durch die Erfindung der Dampfmaschine dazu, dass viele althergebrachten Herstellungsverfahren unrentabel wurden. Die Folge davon war eine große Freisetzung von Arbeitskräften. Aufgrund des daraus entstehenden Arbeitskräfteüberschusses wurde die menschliche Arbeitskraft so billig, dass die Männer, obwohl sie oft unter extrem schlechten Bedingungen arbeiten mussten, nicht mehr in der Lage waren, ihre Familien zu ernähren. Eine der dadurch entstehenden Unmenschlichkeiten war die Kinderarbeit. Damit die durchschnittliche Arbeiterfamilie überhaupt noch überleben konnte, mussten die Kinder in englischen und amerikanischen Fabriken oft von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, oftmals ständig stehend, fast halbnackt arbeiten. Ihnen wurde kein Schulunterricht erteilt, außer dem ihrer industriellen Sklavenbestimmung. Da die politischen Staats- und Handelsgesetze keine Sanktionen für die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft vorsahen, konnten sich die Fabrikbesitzer in jener Zeit die Menschen, die für sie arbeiten mussten, wie Sklaven halten. Wer nicht bereit war, den industriellen Drachen anzubeten, verlor seinen Arbeitsplatz und somit seine Existenzgrundlage. Die Menschen waren genötigt, mit ihrem Blut, Schweiß und Tränen das Bild des Tieres, also die Fabriken und Produktionsstätten aufzubauen. Und wenn dann die Fabriken auf den Rücken der Unterdrückten ihre Warenproduktion aufnahmen, dann konnten sich nur die Reichen diese Waren leisten. Während der ersten industriellen Revolution erreichte die Eigenliebe und die Habsucht bei den Besitzenden und Herrschenden und allen, die sich dazu berufen fühlten, an diesem System zu partizipieren, wie zum Beispiel Börsenspekulanten, die ohne zu arbeiten etwas verdienen wollen, einen echten Höhepunkt. Die Menschen, die in jener Zeit durch die Industrie reich und mächtig wurden, entsprachen in ihrer Lebensliebe der Zahl 666, wobei die Eigenliebe gleich 600 ist, die missbrauchte Gottesliebe gleich 60 und die Nächstenliebe beträgt gerade noch 6, was mit der vollkommensten Sklaverei gleichzusetzen ist. Nach meinem Empfinden ist die an das 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes angelehnte Entsprechung durch den Herrn eine sehr präzise Beschreibung von eigenliebigen und herrschsüchtigen Menschen, in deren Denken und Fühlen Gott keinerlei Rolle spielt. Dem Nebenmenschen wird nur so viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, wie es zur Befriedigung der Eigenliebe notwendig ist. Und die Religion hat für diese Menschen nur den einzigen Sinn, die Mitmenschen in ihrem Sinne zu manipulieren. Nachdem wir uns mit der Auslegung der Offenbarung durch den Herrn bei Jakob Lorber auseinandergesetzt haben, möchte ich nun aus dem 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes die Verse 15 bis 18 aus dem Blickwinkel von Emanuel Swedenborg betrachten. Und da wir jetzt so in etwa die Hälfte meines Vortrages gehört haben und ich mir vorstellen könnte, dass es ganz schön viel war, schlage ich vor, machen wir eine kleine Pause und danach werden wir uns mal anschauen, wie Emanuel Swedenborg diese Sachen sieht. Und dass wir jetzt vielleicht nochmal zur geistigen Speise kurz übergehen können. Ich hatte ja jetzt in meinen bisherigen Ausführungen mich mehr auf die Entsprechungsauslegung von Jakob Lorber bezogen. Und jetzt möchte ich mal Emanuel Swedenborg zu Wort kommen lassen, der sich ja mit der Auslegung der Offenbarung auseinandergesetzt hat. Und zwar, das Produkt dieser Auseinandersetzung findet sich in einem vierbändigen Werk, die erklärte Offenbarung des Johannes, wieder. Dort hat Swedenborg Vers für Vers den geistigen Sinn der Offenbarung des Johannes aufgeschlüsselt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Swedenborg die Aufschlüsselung der Entsprechungstexte angegangen ist, möchte ich aus dem 13. Kapitel seine Interpretation der Verse 15 bis 18 vortragen. Dazu lese ich immer erst den Text aus der Heiligen Schrift und anschließend Swedenborgs Ausführungen. Beginnen wir mit dem 15. Vers. Und es ward ihm zugelassen, dem Bilde des Tieres Geist zu geben, sodass das Bild des Tieres redet und macht, dass alle, welche das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden. Swedenborg schreibt in der erklärten Offenbarung 830 hierzu: Ich lese noch mal den 15. Vers vor. Und es ward ihm zugelassen, dem Bilde des Tieres Geist zu geben, sodass das Bild des Tieres redet und macht, dass alle, welche das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden. Swedenborg schreibt hierzu in der erklärten Offenbarung 830, und es ward ihm zugelassen, dem Bild des Tieres Geist zu geben, bedeutet, dass durch die Verbindung mit dem Worte etwas vom geistigen Leben hineinkam. Sodass das Bild des Tieres redet, bedeutet, dass dadurch etwas Übereinstimmendes vom Himmel einfloss, in das der Rede zunächst liegende Denken, welches von der natürlichen Liebe aufgeregt und erwärmt wurde. Und das macht, dass alle, welche das Tier des Bildes nicht anbeten, getötet werden, bedeutet, dass die, welche nicht alles und jedes, was festgesetzt war, glauben, mit dem ewigen Tode bedroht werden. Weiter mit den Versen 16 und 17 aus der Heiligen Schrift. Und es brachte alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte dazu, dass es in ihnen ein Mahlzeichen gab an ihrer rechten Hand und ihrer Stirne, sodass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen des Tieres hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Bei Swedenborg können wir hierzu lesen, und es brachte alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte dazu, bedeutet, die Unteren und die Oberen, die Weisen und die Einfältigen, die, welche aus sich denken und die, welche nach dem Willen der anderen denken, dass es ihnen ein Mahlzeichen gab an ihrer rechten Hand und ihrer Stirne, bedeutet, das Zeugnis der Anerkennung, dass sie der Kirche angehören und das sogenannte Wahre und Gute jenes Glaubens besitzen, sodass niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen des Tieres hat, bedeutet das Verbot, dass niemand etwas anderes lerne und lehre, als was anerkannt und als Lehre aufgenommen ist. Oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens bedeutet sowohl das Gleiche in Ansehung des Lebens als auch das Gleiche in Ansehung des Glaubens. Zum Schluss den Vers 18. Hier ist Wahrheit. Wer Einsicht hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und die Zahl desselben ist 666. Hierzu schreibt Swedenborg, hier ist Weisheit, bedeutet, dass dieses ihre Lehre sei nach ihrem ganzen Inbegriff, welche der für Weisheit gehalten wird, obgleich sie ein Unsinn ist. Wer Einsicht hat, der berechne die Zahl des Tieres, bedeutet, dass die, welche erleuchtet sind, die Beschaffenheit des Glaubens dieser Religion untersuchen sollen. Denn es ist eines Menschen Zahl, bedeutet seine Beschaffenheit, als ob er hervorgehe aus dem Verständnis des Wahren, welches die Angehörigen der Kirche haben sollen. Und die Zahl desselben ist 666, bedeutet, dass die Beschaffenheit desselben in seinem Inbegriff aus lauter Falschem und Bösen bestehe. Soweit die Auslegung der Verse 15 bis 18 durch Emanuel Swedenborg. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mein Empfinden ist dieser Text, dessen Übersetzung ja aus dem Wortschatz des vorletzten Jahrhunderts entstammt, ziemlich schwer verständlich. Deshalb möchte ich im Folgenden den Versuch unternehmen, Swedenborgs Ausführungen für uns heutige nachzuempfinden. In der entsprechungsmäßigen Auslegung des 13. Kapitels der Offenbarung des Johannes durch Emanuel Swedenborg geht es um den Zustand der Kirche. Das Wort Kirche hat zweierlei Bedeutung. Es bezeichnet zum einen die äußere, materielle Kirche und zum anderen stellt es den Bereich in der menschlichen Seele dar, der die Verbindung zum Herrn darstellt. Und um diese innere Kirche geht es bei den folgenden Betrachtungen. Laut Swedenborg wird im 13. Kapitel der Johannes-Offenbarung beschrieben, wie durch die buchstäbliche Auslegung der Heiligen Schrift die Wahrheit des Wortes zerstört und durch eine falsche Lehre ersetzt wird. Um aber den Anschein der Wahrheit zu erhalten, werden die auftretenden Widersprüche durch Vernünfteleien, also durch das Deuten der Wahrheiten mit dem natürlichen Weltverstand und somit durch Scheinwahrheiten ersetzt. Die buchstäbliche Auslegung der Bibel wurde in die Lehre aufgenommen und die Seligmachung und Rechtfertigung durch den alleinigen Glauben wurde und wird als Wahrheit verkündet. Diese Anerkennung der Vernünfteleien führt dazu, dass die Widersprüche mit dem Wort scheinbar beseitigt werden. Und diese Scheinwahrheit wurde und wird als so unumstößlich angesehen, dass man in keiner Weise dagegen angehen kann. In den Versen 13 bis 18 will Swedenborg zum Ausdruck bringen, dass die Religion mit Überredungen und Bekräftigungen dahin wirkt, dass die Menschen ihre Liebe zum Falschen aus dem Bösen, mit dem Schein, als ob es die Liebe zum Wahren und Guten wäre, begründen. Die Kirchenmitglieder werden durch Bezeugungen aus der Bibel, die mit Vernünfteleien aus dem natürlichen Menschen verbunden sind, davon überzeugt, dass von allen in der Kirche diese Lehren geglaubt werden müssen, obwohl die Lehre aus natürlichen Scheinwahrheiten besteht, welche das miteinander verbindet, was sie zur Begründung aus dem Buchstabensinn der Bibel nimmt. Die göttliche Vorsehung lässt es aber zu, dass durch die Verbindung mit der Bibel etwas vom geistigen Leben in die Kirche einfließt. Denn auch im natürlichen Sinn der Bibel ist Geistiges enthalten. Denken wir nur an die Gleichniserklärungen unseres Herrn. Aber dennoch ist es so, dass die, welche nicht alles und jedes, was als Lehre verkündet wird, glauben, mit dem ewigen Tod bedroht werden. Alle Kirchenglieder, die, welche aus sich denken oder die, welche nach dem Willen der anderen denken, bezeugen, dass sie der Kirche angehören und das sogenannte Wahre und Gute jenes Glaubens besitzen. Ich kenne viele Glaubensgemeinschaften, die darauf bestehen, dass der Mensch nur dann den Weg zum Herrn findet, wenn er die Lehre dieser Glaubensgemeinschaft annimmt. Innerhalb dieser Kirche besteht das Verbot, dass niemand etwas anderes lerne oder lehre, als was anerkannt und als Lehre aufgenommen ist. Dies bezieht sich sowohl auf den Lebenswandel als auch auf die Grundlagen des Glaubens. Und dies, obwohl ihre Lehre, die sie für Weisheit halten, oftmals barer Unsinn ist. Diejenigen aber, welche erleuchtet sind, sind aufgerufen, die Beschaffenheit des Glaubens dieser Religion zu untersuchen. Sie werden erkennen, dass der Glaube, welchen die Angehörigen der Kirche haben sollen, nur scheinbar aus dem Verständnis der Wahrheiten hervorgeht. Und dass dieser Glaube in Wirklichkeit aus lauter Falschem und Bösem besteht. Soweit mein Versuch, die Auslegung Swedenborgs etwas dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen. Natürlich stellt auch diese Interpretation nur einen Teilaspekt in der entsprechungsmäßigen Auslegung dieser vier Verse dar. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man daran denkt, dass ja in jedem Wort unseres Herrn Unendliches enthalten ist. Und von daher ist es nur natürlich, dass in diesen Versen sehr viele Entsprechungsebenen enthalten sind. Ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass das Hauptanliegen der Heiligen Schrift darin besteht, uns Menschen eine Leitschnur zur Erreichung der Gotteskindschaft zu sein. Aus diesem Grund werden die vom Herrn inspirierten Autoren der Bibel nicht müde, ihren Lesern immer wieder aufs Neue mit den unterschiedlichsten Beispielen innerseelische Ecken und Kanten aufzuzeigen. Ist es nicht wahrhaftige Liebe, die uns der himmlische Vater entgegenbringt, wenn er uns auf die teilweise desolaten Zustände einzelner Seelenbereiche aufmerksam macht? Die meisten der katastrophalen Zukunftsvisionen in der Heiligen Schrift sind letztendlich nichts anderes als entsprechungsmäßige Beschreibungen von Seelenbereichen, die noch nicht auf den Herrn ausgerichtet sind. Dies gilt selbstverständlich auch für die Verse 15 bis 18 des 13. Kapitels der Offenbarung des Johannes. Hier wird ein Mensch beschrieben, in dessen Seele die Bosheit und die Habsucht sowohl in materieller als auch in geistiger Hinsicht vorherrschen. Aus dem Meer seiner Seele, was der Summe seiner Wahrheiten entspricht, entsteigt ein Drachen, der seinen egoistischen Neigungen und Begierden entspricht. Das Verhältnis dieses Menschen zu Gott ist sehr gespannt, denn die 10 Hörner bedeuten, dass in diesem Menschen die Macht des Falschen gegen das Wahre und Gute so sehr ausgeprägt ist, und die 10 Diademe besagen, dass seine Kosmologie aus weltlichen Scheinwahrheiten besteht. Der Seelenverstand ist vollgestopft mit den Informationen und Wahrheiten, die in der Welt von großer Bedeutung sind, für die Erreichung des Himmelreichs aber keinerlei Relevanz haben. Wenn im 3. Vers des 13. Kapitels davon die Rede ist, dass sich die ganze Erde staunend dem Tier zuwandte, dann will uns die Heilige Schrift darauf hinweisen, dass sich die ganze Seele des Menschen mit ihren Neigungen und Begierden auf die Welt konzentriert und mit den unterschiedlichsten falschen Begründungen keinen Raum für den Herrn lässt. Natürlich versucht die göttliche Vorsehung auch bei solch einem Menschen eine Umkehr, zum Beispiel durch Krankheit, Unfälle, Schicksalsschläge und so weiter zu bewirken. Bei dem Menschen, der im 13. Kapitel beschrieben wird, ist dies allerdings zunächst erfolglos. Denn im 11. Vers steigt ein anderes Tier aus der Erde herauf, das wie ein Drache redet, um vor sich selbst und vor den Mitmenschen trotz der Schicksalswinke bestehen zu können, beginnt der Weltverstand, die Wahrheiten so zu verbiegen, dass sich die Seele in einer Scheinsicherheit wiegt und dabei gar nicht merkt, wie sie ihr Leben weiterhin auf dem Falschen der Welt begründet. Mit anderen Worten, das Gewissen wird mit falschen Begründungen beruhigt. Dazu lässt das Tier sogar im 13. Vers Feuer vom Himmel herabfallen, und das Feuer bezeichnet in diesem Fall das Böse, das aus der Selbstliebe entspringt. Diese Kräfte des Bösen und der Weltliebe in der menschlichen Seele bewirken, dass alle positiven Impulse, die aus den Tiefen der Seele in das Bewusstsein dringen, verdrängt und unterdrückt werden. Oder, wie es im 15. Vers geschrieben steht, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden. Um sicherzustellen, dass das Selbstwertgefühl des Menschen keinerlei Einbußen erfährt, sorgt er dafür, dass er aus seinem Umfeld nur die Informationen und Gefühle erlebt, die ihn in keiner Weise in Frage stellen. Er bringt alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte dazu, seine Lebensphilosophie anzuerkennen und meidet alles und jeden, der eine andere als seine eigene aus falschen Begründungen bestehende Weltsicht vertritt. Es würde seinem Hochmut sehr entgegenkommen, wenn er es verbieten könnte, dass andere etwas anderes lernen oder lehren, als das, was sich an falschen Erkenntnissen in seinem Seelenverstand verfestigt hat. Und wenn dann im 18. Vers gesagt wird, hier ist Weisheit, dann will die Heilige Schrift darauf hinweisen, dass die aus dem Hochmut entspringende Lebensphilosophie für Weisheit gehalten wird, obwohl sie absoluter Unsinn ist. Wenn ich mich so umschaue, dann trifft diese Beschreibung eines Menschen, der von Gott nichts wissen will und sich in den existenziellen Fragen lieber auf die falschen Antworten der Welt verlässt, leider auf sehr viele Menschen auf dieser Erde zu. Wenn man bedenkt, dass der Herr bereits vor fast 2000 Jahren auf Patmos dem Johannes die Offenbarung geschenkt hat, dann ist es doch immer wieder höchst erstaunlich, wie präzise doch diese Entsprechungen die Tiefen der menschlichen Seele des heutigen Menschen ausleuchten. So gesehen handelt es sich bei der Offenbarung des Johannes wirklich um eine Vision zukünftiger Ereignisse, aber eben nicht in der unmittelbaren äußeren materiellen Welt, sondern auf der Bühne unseres eigenen individuellen Seelenerde. Die wirklichen Katastrophen für die Menschen sind gar nicht die Kriege, Erdbeben und Hungersnöte, von denen im Fernsehen oder im Rundfunk die Rede ist. Diese Katastrophen können zwar zu materiellen Verlusten, Krankheit und Tod führen, sie sind aber meist für die Seele des Menschen eine Chance zur Umkehr zum Herrn. Die wirklichen Katastrophen für die Menschheit sind die in den heiligen Schriften beschriebenen Kriege, Erdbeben und Hungersnöte auf der Seelenerde des Menschen. Hier wird uns in der Sprache der Entsprechung klar gemacht, wie überaus wichtig es ist, dass sich der Mensch von den äußeren materiellen Scheinbarkeiten frei macht, um seine eigene innere Welt auf den Herrn ausrichten zu können. All die Drachen, Kriege, Katastrophen und äußere Zeichen, die in den Schriften verwendet werden, nichts weiter als bildhafte Umschreibungen innerseelischer Kämpfe im Menschen. Diese Tatsache gilt es zu gedenken, wenn wir uns mit Texten auseinandersetzen, die sich mit zukünftigen Ereignissen beschäftigen. Nicht umsonst rät uns der Herr in den Himmelsgaben Band 1, merket aber vorzugsweise auf meine Ankunft in euch selbst und kümmert euch weniger um die Allgemeine. Was ihr fürs Allgemeine empfindet, das traget mir betend in euren Herzen vor. Um alles andere kümmert euch nicht, denn das große Wann, Wie und Warum ist in den besten Händen verwahrt. Natürlich wird es auf unserer Erde weiterhin Katastrophen aller Art geben. Aber dennoch sollten wir uns auf das Wesentliche unseres Ehrendaseins konzentrieren. Denn was würde es unserer Gotteskindschaftsentwicklung nutzen, wenn wir wüssten, dass in Kürze die Welt untergeht? Da der Herr niemals so unumstößliche Zukunftsvoraussagen macht, wie sie in der Erscheinlichkeit in der Heiligen Schrift stehen. Denn der Herr kann und darf sich nicht über das Gesetz der Willensfreiheit hinwegsetzen. Jonas wartete vergeblich auf den Untergang von Ninive, sodass er am Ende ganz ärgerlich dem Herrn seiner Güte wegen Vorwürfe machte. Aus dem Buch Erde und Mond können wir erfahren, dass die Ursache für die Verschonung von Ninive lediglich in dem Benehmen der Menschen lag. Denn wenn ihnen ein Gericht angedroht wird, sie sich aber ändern, wenn auch nicht alle, so doch wenigstens einige, so hebt die göttliche Liebe das Gericht auf. Ich hoffe, dass es mir ein wenig gelungen ist, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, was unter den vielen vom Herrn vorhergesagten Katastrophen zu verstehen ist. Der Herr hat gar kein Interesse daran, seinen Kindern fürchterliche Kriege, Naturkatastrophen, Krankheiten und so weiter in der natürlichen Welt vorherzusagen, geschweige denn zu schicken. Dies würde sich weder mit seiner erbarmenden Liebe noch mit dem Gesetz der Willensfreiheit vereinbaren lassen. Er hat aber sehr wohl ein Interesse daran, den zur Kindschaft aufgerufenen Menschen ein Rüstzeug zur Erreichung dieses hohen Ziels mitzugeben. Jedes Wort von ihm, egal ob in der Bibel, bei Lorbeer oder Swedenborg, ist so ein Rüstzeug. Denn es liegt an uns, ob und wie wir sein in diesen Schriften enthaltenes Wort erkennen und annehmen. Durch die Lehren, die wir durch Lorbeer und Swedenborg erhalten haben, ist es möglich, den wahren Sinn der Heiligen Schrift zu verstehen. Und wenn wir die Bibel aus diesem Verständnis heraus lesen, dann werden wir immer wieder auf unsere inneren Kriege, Stürme, Krankheiten und so weiter hingewiesen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein kurzes Zitat aus den Himmelsgaben Band 1 vorlesen, das alles bisher Gesagte in wenigen Worten zusammenfasst, sodass ich dem nichts mehr hinzuzufügen habe. Dort schreibt der Herr: Und so könnt ihr euch vollkommen versichert sein, dass, wenn auf irgendeinem Orte unter einer Million Menschen nur einer ist, der mich in seiner Liebe erkannt hat, so wird der Ort und wäre seine Unterlage so dünn wie ein Blatt Papier, dennoch so fest und sicher bestehen, als wäre sein Untergrund ein viele Meilen dickes und festes Gestein. Allwo aber unter einer Million auch nicht einer mehr anzutreffen ist, der mich erkennen möchte, als den liebevollsten Erhalter aller Welten und aller Geschöpfe. All dort wird eine sonnendicke Diamantkruste zu schwach werden, um die vernichtende Notwendigkeit meiner ewigen Ordnung aufzuhalten. Seht daher, so ihr mich wahrhaft liebet, sollt ihr gar nichts fürchten und würdet die Erde auch unter euren Füßen in Trümmer zerbröckelt werden. Wahrlich, ich sage euch, auch auf den dampfenden Trümmern einer zerstörten Welt wird ihr erfahren, dass ich die ewige Liebe bin und ein wahrer, einzig guter Vater denen, die mich im Geiste und in der Wahrheit der Liebe ihres Herzens erkannt haben. Ja, ich sage euch, ich will Sonnen zerstören und die Trümmer der Welt wie Blitze durcheinander werfen und entzünden mit dem Feuer meines Grimmes die ganze ewige Unendlichkeit. Und doch soll euch nicht ein Haar gesenkt werden denen, die mich lieben. Denn ich bin allzeit ein liebender und heiliger Vater meinen Kindern. Amen. Lasst mich zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir dafür danken, dass du uns durch deine Propheten Lorbeer und Swedenborg die Möglichkeit geschenkt hast, die wahre Bedeutung deiner Prophezeiungen in der Heiligen Schrift verstehen zu können. Durch sie dürfen wir erfahren, dass du uns doch die oft sehr hart erscheinenden Worte in der Heiligen Schrift nicht die ewige Verdammnis androhst, sondern uns in der Entsprechung den Weg zum ewigen Heil aufzeigst. O Vater, wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir dir dafür sind, dass du dich unser erbarmst. und uns durch die Heilige Schrift den Weg zum ewigen Leben weist. Durch die Heilige Schrift und den Werken Lorbers durften wir erkennen, dass du, lieber Jesus, es selbst bist, der für jeden Einzelnen von uns der Weg, die Wahrheit und das Leben sein willst. Danke, Vater. Amen.